Als erstes möchte ich Ihnen, der Gemeinde sowie der Guardini-Stiftung für die Einladung danken, wieder eine Guardini-Predigt hier halten zu dürfen, sei es auch aus dem fernen Rom, von wo aus ich Sie herzlich grüße. Hat die Kirche Macht? Einer der meistbeachteten Beiträge Romano Guardinis zum intellektuellen Dialog seiner Zeit sind seine Gedanken über die Macht. Macht ist Fähigkeit, Realität zu bewegen, schreibt Guardini 1952 in seinem Werk Die Macht. Ganz allgemein ist Macht also eine Kraft, die etwas bewirken kann, eine Tatkraft. Zur Macht gehört aber nicht nur Kraft, sondern auch ein Wille, eine Absicht. Ein Wille, der Ziele setzt, so schreibt Guardini. Ein Vermögen, welches die Kräfte auf bewusste Ziele hin in Bewegung bringt. Zitat Ende. Im Alltag assoziieren wir Macht meist mit Personen, die durch Einfluss, Geld oder hohe Ämter mächtig sind. Befragen wir die Literatur, so stellen wir fest, dass alte Mythen und moderne Fiktion Macht durch Personen repräsentieren, die elementare oder gar zerstörerische Kräfte beherrschen können. Denken wir zum Beispiel an den Göttervater Zeus. Er ist zweifelsohne eine Personifizierung der Macht. Jemand, der die Blitze des Himmels in der Faust hält, wie ein Krieger seine Waffe. Macht bedeutet die Fähigkeit, Realität zu bewegen. Und je größer die bewegte Realität, desto größer die Macht. All dies zeigt, dass Macht schnell problematisch wird. Insbesondere dann, wenn viel Macht in die Hände weniger Personen fällt. Mit der Fähigkeit, Großes zu bewegen, wächst die Möglichkeit, viel zu zerstören. Die Möglichkeit der Macht deckt sich mit dem Risiko der Freiheit, und zwar an einem bestimmten Punkt, im Menschen. Der Mensch ist frei, der Mensch ist in der Lage, Realität willentlich zu bewegen, der Mensch ist mächtig. Guardini unterstreicht, es gehört zum Wesen des Menschen, dass er Macht hat. Der Mensch wird vom Geist her bestimmt, schreibt er. Der Geist lebt und handelt aber nicht aus Notwendigkeit, sondern er ist frei. Macht ist zunächst einmal nichts Schlechtes, sondern einfach die Folge der Freiheit, also der menschlichen Fähigkeit, Realität zu bewegen, zu gestalten, zu formen und zu verwalten. Macht ist sozusagen die Urzutat des menschlichen Tuns und damit die Voraussetzung für Kultur. Ja, die Macht des Menschen stammt letztlich von einem Auftrag Gottes. Wesen und Auftrag des Menschen verleihen ihm eine gewisse Macht über die Natur, Macht über die Gestaltung der Gesellschaft und somit über seine Mitmenschen und insbesondere Macht über das eigene Leben. Entscheidend ist dabei für Guardini nun, die Macht nicht im Sinne beliebiger Verfügung zu begreifen, sondern als Verantwortung. Verantwortung heißt, dass man Rede und Antwort stehen muss, also dass man nicht willkürlich, sondern gemäß den Gesetzen des Seins handelt, gemäß der Wahrheit, gemäß der Gerechtigkeit. In Guardinis Worten, Freiheit besteht nicht darin, dass persönlich oder politisch Beliebige, sondern das vom Wesen des Seienden Herrn Geforderte zu tun. So fordert Guardini am Ende seines Traktates über die Macht, dass der Mensch das volle Maß seiner Verantwortung erkennen und auf sich nehmen muss. Die Geschichte des Menschen ist daher immer auch eine Geschichte der Macht. So manche Geschichte verdankt ja ihre Spannung gerade dieser Kombination aus Macht und Verantwortung, aus Freiheit und Risiko. Sei es Homers Ilias oder das Nibelungenlied, Macbeth oder Les Miserables, der König der Löwen oder Game of Thrones, des Menschen Macht und ihr Risiko, die Macht als Versuchung und die Macht als Verantwortung durchzieht das Storytelling der Menschheit. Und dies stimmt nicht nur für fiktive Geschichten der Menschen, sondern trifft an erster Stelle auf die tatsächliche Geschichte der Menschheit zu. Versetzen wir uns in die Urszene der Menschheit im Garten Eden und bemerken, mitten in diesem Urereignis, der Ursünde, ist die Urzutat der Macht, die Freiheit, das Risiko, die Verantwortung. Ja, die Geschichte der Menschheit ist immer eine Geschichte der Macht. Dazu schreibt Guardini, schaut man in die Motive, aus denen das Handeln der Menschen entspringt, Und in das Spiel der Kräfte, welche die geschichtlichen Entscheidungen bestimmen, so sieht man überall einen Grundwillen am Werk, den nach Herrschaft, sprich nach Macht. Größe und Tragik, Freude und Leid des Menschen wurzeln zutiefst hier. Herrschen zu können ist Wesensbestimmung des Menschen von der Schöpfung her. Herrschen zu dürfen ist göttliche Gewährung. Herrschen zu sollen ist Auftrag. Es weiterhin zu müssen, nachdem der Fall geschehen, ist Verhängnis und beständig schwere Erprobung. Zitat Ende. Heute, am Pfingstfest, geht es um eine Geschichte besonderer Art. Es geht um die Kirche und ihre Macht. Ja, auch in der Geschichte der Kirche spielt Macht eine Rolle. Aber lange bevor die Kirche weltliche Macht besaß, lange bevor sie institutionalisiert genug war, um über die Rollenverteilung innerhalb ihres Machtapparates zu streiten, waren, wie wir in der Lesung aus der Apostelgeschichte heute hörten, alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Und so fiel unvorstellbare Macht in einfache Fischerhände. An dieser Stelle müssen wir betonen, dass der allgemeine Begriff der Macht, als Fähigkeit, Realität zu bewegen, sich natürlich weiter aufgliedert in verschiedene Formen der Macht. Je nachdem, welche Realität bewirkt wird, sprechen wir entweder von politischer Macht oder von kultureller, professioneller, individueller Macht. Der Blick auf das Pfingstereignis fügt dieser Palette eine ganz andere Art der Macht hinzu, nämlich die göttliche Macht. Was war geschehen am Pfingsttag in Jerusalem? Wie so häufig schildert die Heilige Schrift in geradezu minimalistischer Manier ein äußerst sonderbares Ereignis, nämlich die Herabkunft des Heiligen Geistes und somit die Beseelung der kirchlichen Gemeinde, nachdem Christus in den Himmel aufgefahren war. Nehmen wir den Bericht wörtlich, so müssen wir uns vorstellen, wie da eben eine ungeheure Macht entfesselt wurde, eine geistliche Macht, die sich irgendwie materialisierte, als ein Sturm im Haus, als ein Brausen in den Ohren, als ein sichtbares Feuer. Die Beschreibung ähnelt Filmszenen, in denen versucht wird, magische oder kosmische Gewalten irgendwie zu verkörpern. Macht eben. Was geschah also am Pfingsttag? Eine ungeheure geistliche Macht stürzte auf die Versammelten herab. Der Geist Gottes sank sichtbar auf sie nieder, ja, drang in sie ein und packte sie. Was aber ist diese geistliche Macht? Das werden die Versammelten sich wohl auch gefragt haben. Es ist anzunehmen, dass sie, die sie ja so vertraut mit Jesus waren, ihn in seinem Geist instinktiv wiedererkannten. Aber selbst wenn dem so war, selbst wenn sie keine Angst vor dieser Macht als solche hatten, die Tatsache, dass sich diese Gewalt auf sie legte, dass sich diese Macht gewissermaßen in ihre einfachen von Fischerei und anderem Handwerk gezeichneten Hände legte, die Tatsache, dass sie die Gewalt nicht nur überkam, sondern sich ihnen anscheinend langfristig anvertraute, all das muss die Urgemeinde mit ungeheurem Schauer erfüllt haben. Dass göttliche Macht in schwache, menschliche, ja sündhafte Hände gelegt wurde, dass sterbliche Menschen seitdem göttliche Macht halten wie Zeus die Gewalten von Blitz und Donner, das ist die Überraschung des Pfingstereignisses, die wir nicht übersehen sollten. Und im Lichte dessen, was wir mit Guardini vorher über Macht sagten, also dass große Macht in den Händen von Menschen großes Risiko bedeutet und daher eine enorme Verantwortung, in diesem Licht muss der Schauer, den die Urgemeinde da spürte, auch uns heute noch ergreifen. Die Worte aus dem heutigen Evangelium, also aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums, betonen diese Überraschung nur noch mehr. Da sagt Jesus nämlich zu den Jüngern: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. In dieser Bevollmächtigung zeigt sich eine atemberaubende Facette der göttlichen Macht, die der Heilige Geist in die Kirche gießt, die Macht, im Namen Christi Sünden zu vergeben. Sünden vergeben. Das kann kein Mensch für sich beanspruchen. Das ist eine Macht Gottes. Die Vergebung der Sünden ist eine große, eine exklusiv göttliche Macht. Eine wahre Himmelsgewalt, gegenüber der selbst die Kräfte des Sturms und Donners und die Blitze des Zeus verblassen. Und diese Macht, die Macht im Namen Jesu Christi zu beten, zu sprechen und zu handeln, legt sich zu Pfingsten in Fischerhände. Und damit beginnen der Weg und der Auftrag der pilgernden Kirche, unserer Kirche. Es muss uns sogleich klar werden, dass die Jünger damals diese Bevollmächtigung keineswegs auf die leichte Schulter genommen haben können. Gleich uns werden sie von dem Dilemma gewusst haben, dass große Macht auch großes Risiko bedeutet. Sie kannten Machtmissbrauch, ja ebenso wie wir, im politischen, im religiösen, im privaten Kontext. Und daher gehörte zum Leben der Kirche vom ersten Tag an die Herausforderung, diese lodernde Macht des Heiligen Geistes in konkrete Formen zu übertragen, mittels derer sie verantwortungsvoll ausgeübt werden könne. Formen, die Missbrauch vermeiden würden. Formen, die die wehende Kraft des Geistes ins alltägliche Leben eingliedern könnte, ohne sie zu ersticken. Je größer die Macht, desto größer die Verantwortung und desto gewichtiger die Erkenntnis, mit der empfangenen Macht nicht beliebig zu verfahren. Und so beginnt die Institutionalisierung der Kirche. Es entstehen Strukturen, Riten, Regeln, Dienste, Ämter und Gewohnheiten. Und nicht einfach nur als eine kulturelle Verkrustung, sondern als Antworten. Antworten auf das Pfingstereignis. Antworten, um die Ausübung der empfangenen Macht zu verantworten. In einer Zeit, in der wir uns auf den synodalen Weg gemacht haben, um uns unter anderem gemeinsam über die Struktur und die Machtverteilung in der Kirche Gedanken zu machen, erscheint es sinnvoll, diesen Pfingstmoment genauer zu betrachten. Auf den ersten Blick wird schon klar, dass die Urgemeinde an sich völlig überfordert gewesen sein muss mit dem Empfang einer so maßlosen Macht. Kein Mensch ist schließlich in der Lage, göttliche Macht auszuüben, geschweige denn auf verantwortliche Art und Weise. Wie dann auf dieses Vertrauen des Heiligen Geistes antworten? Wie diesen Auftrag verantworten? Wir könnten diese Überforderung nun einfach damit abtun, dass der Heilige Geist ihnen eben alles Nötige eingab. Zweifellos. Doch wissen wir auch, dass der Heilige Geist uns nie einfach fernsteuert, sondern unser Mittun fordert. Lesen wir die Apostelgeschichte, so sehen wir, dass der Heilige Geist die Apostel in der Tat keineswegs fernsteuerte, sondern dass diese mit dem an Überforderung grenzenden Vertrauen, das Gott in sie legte, umzugehen lernen mussten. Die vielen Gleichnisse, die Jesus ihnen erzählt hatte, vom guten Verwalter des verreisten Königs oder vom fleißigen Nutzen der erhaltenen Talente, müssen ihnen ständig vor Augen gestanden haben. Die große Verantwortung muss ihnen vor Augen gestanden haben. Und so tat die junge Kirche ihre ersten Schritte und legte die Grundsteine für jene Struktur und jene geistliche Machtausübung, die uns heute noch kennzeichnen. Das taten sie natürlich in erster Linie, indem sie sich darauf besannen, was Jesus alles zu ihnen gesagt und was er ihnen vorgelebt hatte. Johannes übermittelt uns folgende Bemerkung aus Jesu Abschiedsrede in seinem Evangelium. Das habe ich zu euch gesagt, während ich bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, 25, 26. Nun, da Jesus in den Himmel aufgefahren und der Heilige Geist tatsächlich gesandt worden war, werden die Jünger angesichts der an sie gestellten großen Aufgabe tatsächlich frenetisch versucht haben, sich an Jesu Worte zu erinnern. Sie wollten in der Ausübung der verliehenen Macht gewiss nichts falsch machen. So wie der junge Chirurg, der bei seiner ersten OP die ihm verliehene Macht über ein Menschenleben verantwortungsbewusst ausüben will, so wie er deshalb nicht experimentieren oder improvisieren wird, sondern sich gewissermaßen an die Anweisungen seiner Lehrer erinnert. So hat die junge Kirche die empfangene Macht nicht einfach nur nach Gutdünken organisiert. Vielmehr hat sie sich auf die Lehre, die Worten und Taten, ja auf den Auftrag Jesu besonnen. Dies muss auch heute noch unsere Haltung sein. Wir müssen uns auf die Lehre Christi besinnen. Wir müssen die Geister unterscheiden, um verantwortungsbewusst mit der geistlichen Macht umzugehen, die uns anvertraut ist. Die geistliche Macht der Kirche verantwortungsbewusst ausüben bedeutet, sich an die Worte und Lehre Christi zu halten. Der Heilige Geist ist ja der Geist Christi. Was wir sicher aus Geschichte und Erfahrung lernen können, ist, dass große Macht auch große Risiken mit sich bringt. Dessen sind wir uns nur allzu sehr bewusst im Falle von politischer Macht. Im Laufe der Jahrhunderte haben wir deswegen Mechanismen und Systeme entwickelt, um politische Macht zu bändigen und eine verantwortliche politische Machtausübung zu begünstigen. Da, wo Kirche politische Formen hat, können wir uns dieser Mechanismen auch bedienen. Wenn wir heute von der Macht der Kirche sprechen, dürfen wir aber nicht vergessen, dass es um mehr geht als um die politische Macht einer Gesellschaft, einer Gemeinde oder eines Vereins. Nochmal, da, wo Kirche politisch, kulturell oder pädagogisch ist, können Mechanismen helfen, die dazu da sind, politische, kulturelle oder erzieherische Macht zu bändigen. Heute, am Pfingstfest, werden wir jedoch daran erinnert, dass im Kern der Kirche, in ihrem Herzen, eine Macht pulsiert, die weder politisch noch kulturell noch sonst irgendwie menschlich ist. Das Herz der Kirche ist die geistliche Macht Gottes. Die Kirche hat von Anfang an auch diese besondere Form der geistlichen Macht handfest kanalisieren und vor Missbrauch schützen müssen. Das ist ihre besondere Verantwortung. Sie muss nicht nur die politische Macht regeln, die ihr gemeinschaftlicher Charakter mit sich bringt, sondern auch jene Bevollmächtigung verantworten, die Christus ihr gewissermaßen zugehaucht hat. Und sie tat dies vom Pfingsttag an, als göttliche Macht in schwache Fischerhände fiel. Von diesem Gesichtspunkt aus können wir viele geschichtliche Vorgänge in der Kirche verstehen, die aus rein politischer oder kultureller Hinsicht wenig Sinn machen. So sind die Sakramente zum Beispiel nicht einfach kulturell überlieferte Riten, sondern jene sichtbare Zeichen, durch die die besprochene göttliche Macht fließt. Beispielsweise die im Evangelium erwähnte Macht, Sünden zu vergeben, die sich im Sakrament der Versöhnung verkörpert. Das Sakrament ist dazu bestimmt, schreibt Guardini, vom lebendigen Menschen aufgenommen zu werden, ihn zu nähren und als Macht in ihm zu wirken. Die erste Generation der Kirche hat im Zuge des Pfingstereignisses gewiss besonnen und vorsichtig versucht, die anvertraute Macht im Sinne des Stifters, also im Sinne Christi, auszuüben. Dass die Kirche seit damals besonders vorsichtig ist, wenn es um die Feier der Sakramente geht, manche würden gar sagen streng oder pingelig, bekommt in diesem Licht eine ganz neue Bedeutung. Statt von Engstirnigkeit könnte man auch von einem sensiblen Verantwortungsbewusstsein reden. Statt von Rigorismus, von dem Bewusstsein, zwar bevollmächtigt zu sein, aber, um mit Guardini zu sprechen, nicht bevollmächtigt bis zur Beliebigkeit. Ich wiederhole hier ein Zitat von oben. Freiheit besteht nicht darin, das persönlich oder politisch Beliebige, sondern das vom Wesen des seienden Herr Geforderte zu tun. Wenn die Kirche daher mitunter sensibel auf Vorschläge zu Veränderungen reagiert, muss dies nicht immer ein Zeichen von Traditionalismus sein. Das Argument, dass es immer so war, hat innerhalb der Kirche ein ganz eigenes Gewicht, wenn wir bedenken, dass die verantwortungsbewusste Ausübung der uns verliehenen geistlichen Macht unbedingt an Jesu tatsächliche Worte und Lehre geknüpft werden muss. Der Zugang zu diesen Worten ist aber die Überlieferung derer, die diese Worte tatsächlich gehört und weitergegeben, eben überliefert haben. Denken wir also heute an die überforderten Jünger am Pfingsttag. Sie haben es sich bestimmt nicht leicht gemacht. Sie haben nicht einfach auf ihre kulturellen Instinkte vertraut, als sie entschieden, wie die kirchliche Gemeinschaft künftig leben, wirken und sich organisieren sollte. Sie haben sich vielmehr auf das besonnen, was Jesus ihnen mit auf den Weg gegeben hatte. Wenn wir uns heute noch an etwas binden, was eine Gruppe Fischer vor 2000 Jahren grundgelegt haben, dann nicht aufgrund ihrer beliebigen kulturellen Konditionierung, sondern aufgrund der Worte und Taten Christi, die diese Fischer erlebt und bezeugt haben. All das unterstreicht, dass ein Hauptanliegen der Kirche sein muss, die ihr anvertraute Vollmacht verantwortungsvoll auszuüben, ohne sie zu missbrauchen, und an die kommenden Generationen weiterzugeben, ohne sie zu verfälschen. Dies ist eine große Herausforderung. Dies ist unsere Herausforderung. Amen.